Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, gestern Nachmittag fand in Hildesheim ein Ereignis statt, was für viele der Höhepunkt des bisherigen Reformationsjubiläums war. Die EKD, also Evangelische Kirche in Deutschland, und die Katholische Bischofskonferenz luden ein zu einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst in die Michaeliskirche. Die Zeit, die Wochenzeitung Die Zeit, schrieb dazu diese Woche: Es ist der wichtigste Gottesdienst des Jahres. Die gesamte Staatsspitze wird zugegen sein. Und so war es dann auch. Bundespräsident Gauck, Kanzlerin Merkel, Bundestagspräsident Lammert saßen einträchtig in der ersten Reihe. Geleitet wurde diese Veranstaltung von den höchsten Repräsentanten aktuell der evangelischen bzw. katholischen Kirche, Bedford Strom, dem Ratsvorsitzenden der EKD, und Kardinal Marx, dem Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz. Man konnte fast denken, wie in früheren Jahrhunderten waren Thron und Altar dort in der Michaeliskirche ganz eng miteinander verbunden. Der wichtigste Akzent war das Motto der Veranstaltung. Sie wurde begangen als ein Versöhnungs- und Bußgottesdienst. Und damit war es einerseits der römisch-katholischen Kirche gelungen, sich als Mitveranstalter in das evangelische Jubiläum hineinzudrängen. Und andererseits war es gelungen, die Fragestellung, um die es wirklich damals ging in der Reformation, gigantisch zu verlagern. Nämlich weg von der Wahrheitsfrage, die Luther gestellt hatte und die Calvin und Melanchthon gestellt hatten. Was ist das wahre Evangelium? Was ist mit dem Ablass? Was ist mit der Funktion der Eucharistie, hin zu einer persönlich-subjektiven Ebene von menschlichem Fehlverhalten auf beiden Seiten? Und unausgesprochen stand der Eindruck im Raum, wären die damals Handelnden so besonnen und so theologisch weitblickend gewesen wie die beiden Bischöfe gestern, dann wäre eine Kirchenspaltung nicht möglich gewesen. Die EKD feiert also das Jubiläum der Reformation gemeinsam mit denen, die Luther bis heute gebannt haben, indem sie Buße tut über die Folgen der Reformation. Und das eigentliche Anliegen der Reformation haben sie damit stillschweigend begraben, so als sei die Frage nach dem wahren Glauben heute gar nicht mehr strittig, als wäre das alles längst geklärt, was ja definitiv nicht der Fall ist, wie wir an diesen ganzen Versuchen der Erklärungen und Denkschriften sehen. Die entscheidenden Fragen sind nicht geklärt. Da haben uns dankenswerterweise auch einige Göttinger Professoren wieder daran erinnert in den letzten Wochen. Die Parole dieser Veranstaltung lautete: Heilung der Erinnerungen, Healing of Memories. Ein Konzept, das auch schon in anderen Zusammenhängen angewendet wurde. Man bat einander um Vergebung für Verletzungen und gegenseitig angetanes Unrecht. In der Liturgie hieß es, durch die konfessionellen Gegensätze seien Wunden gerissen worden und nun wolle man Gott um Erbarmen für das bitten, was wir einander angetan haben. Hier beging also die Institution, die von sich behauptet, in unserem Land für das Evangelische zu sprechen, nämlich die EKD, beging das Reformationsjubiläum als einen Bußgang, bei dem man sich letztlich für die Reformation und ihre Folgen entschuldigte. Und verschleiert wurde es nur durch die ebenfalls vorgetragenen, sehr allgemeinen Schuldbekenntnisse der römisch-katholischen Seite. Aber die konnten hier gut mitmachen, weil es ja um ihre speziellen Daten hier nicht ging. Und am Ende stand der Eindruck, dass Luthers Weckruf zum Evangelium von der Ökumene längst überholt wäre. Nochmal ein Zitat aus der Liturgie: Nach Jahrhunderten wechselseitiger Verletzungen und Abgrenzungen sind wir durch den ökumenischen Prozess der letzten Jahrzehnte zu vielfachen Schritten der Versöhnung geführt worden. Also das heißt, die Gräben, die durch Luther aufgerissen wurden, haben wir endlich durch Kirchendiplomatie überwunden. Die Gräben, die Luther damals durch seine biblischen Erkenntnisse aufgerissen hatte. Und wehe dem, so klang die stille Drohung mit, der diesen Prozess zurückdrehen will. Und dann wurde massiv Druck aufgebaut. Druck aufgebaut, indem man zum Schluss Selbstverpflichtungen formulierte, die jetzt auch für die gesamte EKD gelten sollen. In diesen Selbstformulierungen hieß es so: Wir verpflichten uns, also nur einige Auszüge, wir verpflichten uns, die grundlegenden Gemeinsamkeiten im Glauben in allen Formen der Verkündigung hervorzuheben und auf dem Weg des ökumenischen Lernens kontinuierlich voranzuschreiten. Wir verpflichten uns, wo immer es möglich ist, gemeinsam zu handeln. Wir verpflichten uns, die ökumenische Kultur des Dialogs und der Zusammenarbeit auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens zu fördern. Und dann, wir verpflichten uns, alles zu unterlassen, was Anlass zu neuen Zerwürfnissen zwischen den Kirchen gibt. Gestern Nachmittag hat die EKD also in einer zentralen Veranstaltung in Anwesenheit der politischen Führung Deutschlands hochoffiziell besiegelt, was wir seit Jahren beobachten, nämlich den Verrat an den Kernanliegen der Reformation. Es war wirklich ein historisches Datum. Und deshalb werden sich die bekennenden Christen, die noch immer in den Strukturen dieser Institution EKD leben, umso mehr fragen müssen, wie sie auf diese erneute Kampfansage der EKD-Führung reagieren wollen. Werden sie sich aufbäumen? Werden sie deutlich vernehmbar sagen, diesen Verrat der Reformation tragen wir nicht mit? Oder werden sie schweigend in Nischen ihre Deckung suchen? Schon 1530 hat Luther seine evangelischen Freunde davor gewarnt, sich durch faule theologische Kompromisse von der römisch-katholischen Kirche über den Tisch ziehen zu lassen. Es war diese Situation beim Augsburger Reichstag 1530. Luther musste auf der Feste Coburg warten, also gewissermaßen im südlichsten Zipfel des evangelischen Gebietes, weil er auf katholischem Gebiet als vogelfrei galt. Es war also nicht sicher, ob sie ihn möglicherweise verhaften würden, wenn er zum Augsburger Reichstag käme. Der musste das alles aus der Ferne betend begleiten. Und dann schrieb er an seinen Freund Justus Jonas in so einer Situation, Zitat, ich berste fast vor Zorn und Unwillen. Ich bitte euch, brecht die Verhandlungen ab, hört auf mit ihnen zu verhandeln und kehrt heim. Entsteht Streit daraus, so mag er entstehen, wir haben genug gebeten und getan. Und dann fährt Luther fort in diesem Brief an Justus Jonas, verhandeln über die Einheit in der Lehre gefällt mir ganz und gar nicht, weil eine Einigung völlig ausgeschlossen ist, wenn nicht der Papst sein Papsttum aufgibt. Was Luther damit sagen wollte und was bis heute gilt, die römisch-katholische Kirche ist ein geschlossenes Lehrsystem, wo ein Teil im anderen hängt. Sie ist nicht sozusagen an einzelnen Punkten reparabel. Und wer mit der römischen Kirche an einzelnen Stellen verhandelt, der wird früher oder später geschluckt. Und daran hat sich bis heute in der Sache nichts geändert. Das sagen uns auch unsere italienischen Freunde, die ja nun unmittelbar mit der Theologie des Vatikan immer wieder konfrontiert werden. Es ist ein in sich geschlossenes System. Echte Einheit aber, so wissen wir aus der Bibel, kann es niemals geben ohne Wahrheit. Und es ist ein eigentümliches Zusammentreffen, was so nicht geplant war, was man auch nicht planen konnte, dass wir in unserer Predigtreihe zum Römerbrief gerade heute, am Tag nach Hildesheim, an die Stelle kommen, wo Paulus über die Einheit der Gemeinde schreibt. Römer 15, die Verse 1 bis 6. Und Sie haben diesen Text vor sich. Da sagt er, wir aber die Starken haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selber zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten Gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst Gefallen, sondern wie geschrieben steht, und dann kommt ein Zitat aus Psalm 69, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Bei diesem Thema Einheit der Gemeinde herrscht in unserer Zeit eine grandiose Verwirrung. Und deswegen müssen wir dringend versuchen zu verstehen, was die Bibel uns zu diesem Thema lehrt, damit wir die Zusammenhänge beurteilen können. Und dabei ist eine Ausgangsthese von vornherein festzuhalten, wie sie uns schon Jesus in Johannes 17 gelehrt hat, was wir als Lesung gehört haben und wie es Paulus nochmal in Epheser 4 bekräftigt, nämlich die Einheit der Gemeinde Jesu ist uns vorgegeben, liebe Geschwister. Die Christen werden nirgendwo aufgerufen, die Einheit der Gemeinde Jesu herzustellen, sie selbst zu verwirklichen oder sie zu organisieren. Das hat Jesus bereits getan. Die Einheit ist der Gemeinde durch Jesus vorgegeben. Sie ist gewissermaßen unvermeidlich. Sie besteht zwischen all denen, die aufgrund des rettenden Glaubens zu Jesus gehören. Die Einheit der Gemeinde ist eine Einheit in der Wahrheit. Und für den Erhalt dieser Einheit sorgt Gott selbst. Und unsere Aufgabe besteht lediglich darin, diese uns vorgegebene Einheit auszuleben, sie zu praktizieren, sie zu pflegen, sie zu schützen auch und sie zu nutzen, um das Evangelium zu verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Und darum heißt unser großes Thema heute Morgen die Einheit der Gemeinde Jesu, Gabe und Aufgabe. Aber Gabe ist mit großen Buchstaben geschrieben, weil das zuerst steht. In dieser Reihenfolge Gabe und Aufgabe. Was Jesus in Johannes 17 sagt, im hohen priesterlichen Gebet, das wir gehört haben als Lesung, das ist nicht ein Auftrag an die Jünger, den er dort formuliert, sondern es ist ein Gebet zu seinem Vater. Und worum bittet er den Vater dort? Ich erinnere noch mal daran. Er sagt, sie waren dein, die Jünger, du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Und dann bittet er sie, heilige sie in der Wahrheit. Das heißt, bewahre sie in der Wahrheit. Und er sagt in Vers 11, Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, erhalte sie, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Also erhalte sie in dieser Einheit. Und in Vers 20 nimmt Jesus uns, die wir zu ihm gehören, ausdrücklich in diese Einheit mit hinein. In Johannes 17, Vers 20 sagt Jesus, ich bitte aber nicht allein für sie, also für die Apostel der ersten Stunde, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, also wir. Dass sie alle eins seien. Das heißt, der Herr Jesus bittet selbst und stellt uns in diese Einheit hinein. Diese Einheit ist eine abgegrenzte Einheit. Sie bezieht sich auf die, sagt er in Vers 6, die sein Wort bewahrt haben. Und er sagt ganz deutlich, ich bitte dich nicht für die Welt, also für die Ungläubigen, sondern ich bitte dich für sie. Und sie haben die biblische Lehre angenommen. Vers 8, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Also sie glauben so an Jesus, wie das Neue Testament es lehrt. Und diese Einheit ist bereits vorhanden. Jesus sagt, erhalte sie in deinem Namen. Alle jene, die an mich in dieser Weise glauben. Das ist die Einheit, wie Jesus sie meint. Und was dagegen gestern in Hildesheim als Einheit aufgeführt wurde, wie ein Theaterstück vor größtmöglicher Kulisse, live übertragen von der ARD, das war das Gegenteil von dem, was die Bibel hier als Einheit beschreibt. Es war das Ergebnis, diese Einheit eines menschlichen Versöhnungsprozesses durch gutwillige Kirchendiplomaten. Aber Jesus sagt, ohne die gemeinsame Verankerung im biblischen Evangelium in der Wahrheit kann es keine echte Einheit geben. Und Paulus prägt seinen Gemeinden die gleiche Wahrheit ein. Er sagt, das ist eine Einheit, die der Heilige Geist herstellt, eine Einheit des Geistes. Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 13 zu den Christen, wir wurden durch einen Geist zu einem Leib getauft. Also das heißt, der Heilige Geist hat uns in diesen Leib Christi hineingestellt. Er hat diese Einheit gemacht. Wir konnten dazu nichts beitragen. Wir wurden gewissermaßen hineinimplantiert durch eine Operation des Heiligen Geistes in die Einheit des Leibes Christi. Und wir haben dadurch Anteil am Heiligen Geist bekommen, dass wir zu Jesus gefunden haben. An ihn glauben als den Sohn Gottes, der allein uns retten kann. Und so sind wir in diese Einheit hineingekommen. Und in diesem Sinne schreibt Paulus dann in Galater 3, Vers 26, ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Und dann entsteht daraus die Einheit, Vers 28, hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, sondern ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und diese Einheit ist ihrem Wesen nach nicht Aufgabe, sondern Gabe. Sie ist Geschenk, das der Herr denen gibt, die zu ihm gehören, weil sie zu ihm gehören. Und diese Einheit kann auch von Menschen nicht zerstört werden. Das ist das Tröstliche daran. Sie kann von Menschen nicht zerstört werden, diese Einheit. Aber, und damit kommen wir zu Römer 15, sie kann beschwert werden, sie kann verdunkelt werden, sie kann verdeckt werden, sie kann stumm gemacht werden, sie kann daran gehindert werden, ihre segensreichen Wirkungen zu entfalten. Und hier kommt jetzt unsere Aufgabe in den Blick. Diese Einheit kann verdunkelt werden unter denen, die eigentlich gemeinsam unterwegs sein sollten, weil sie das gleiche Grundanliegen haben und den gleichen Glauben. Und diese Einheit kann verdunkelt werden durch Disharmonie, durch Streit, durch Uneinigkeit, durch Eifersüchteleien oder durch Meckereien. Und wir sehen, was Paulus in Kapitel 14 verhandelt hat und was wir in den letzten Wochen hier ausgelegt haben. Das ist ein typisches Beispiel für die Beschädigung und die Betrübung der Einheit innerhalb der Gemeinde. Ein typisches Beispiel dafür. Also dort, wo die inhaltliche Basis eigentlich vorhanden ist. Und wir hatten gesehen, Paulus hatte das zunächst, Kapitel 14, auf der persönlichen Ebene behandelt. Da hat Paulus die Starken dazu aufgefordert, das Gewissen der Schwachen zu schonen, damit die Schwachen nicht zum Sündigen verführt werden, indem sie gegen ihr Gewissen handeln. Das hatten wir uns sehr genau angeguckt. Aber das ist noch nicht alles, was Paulus dazu zu sagen hat, zu diesem Konflikt. Er behandelt das nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern heute in unseren Versen hier, 1 bis 6, da geht Paulus noch einen Schritt weiter. Da sagt er, was bedeutet dieser Konflikt, diese Uneinigkeit bezüglich der Praxis, wie der Einzelne lebt? Was bedeutet das nun für die Einheit in der Gemeinde? Und inwiefern verdunkelt und beschädigt das möglicherweise die Einheit in der Gemeinde? Was können wir tun? Was müssen wir jetzt tun, um diese Einheit zu schützen? Was ist unsere Aufgabe? Und dann setzt Paulus zu Beginn von Kapitel 15 nochmal ganz ähnlich an wie in Kapitel 14. Nur noch zur Erinnerung, das haben die meisten von Ihnen noch im Ohr, wie Kapitel 14 begonnen hat. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Also über die Adiaphora, über diese Fragen, die nicht entscheidend sind. Und dann setzt er fast genau so nochmal an. Also in Kapitel 14 ging das dann weiter. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Ihr seid verbunden durch Jesus. Und das ist der gleiche Ton, den Paulus dann zu Beginn von Kapitel 15 nochmal anschlägt, wo er sagt, wir aber die Starken haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Ich rufe nochmal kurz in Erinnerung, wer die Schwachen waren in den Augen des Paulus. Also es ist ja dieser Konflikt da, beide waren echte Christen und die Schwachen, das waren junge Christen, größtenteils aus dem Judentum, die hatten sich zu Jesus bekehrt, aber fühlten sich noch an etliche Bestimmungen des Mosegesetzes gebunden, bestimmte Speisegebote, sie aßen zum Beispiel kein Fleisch, wohl weil sie fürchteten, dass das nicht koscher zubereitet worden sei. Und Paulus sagt, sie sind schwach in Bezug auf den Glauben. Nicht, weil sie eine falsche Lehre haben, nicht, weil sie moralische Kompromisse machen, sie sind sehr sensibel. Sie sind sehr ernsthaft, aber sie sind schwach darin, die vollständigen Konsequenzen aus ihrem Glauben zu ziehen. Sie sind schwach darin zu erkennen, dass der Glaube an Jesus sie frei gemacht hat von der Bindung an das alte mosaische Gesetz. Sie sind skrupulös, sie haben Angst, etwas falsch zu machen. Und deswegen sind sie an dem Punkt noch nicht wirklich innerlich frei, obwohl Jesus ihnen das doch schon längst erlaubt hat, diese Dinge zu essen zum Beispiel. Aber sie haben keine Einschränkung beim Evangelium gemacht. Sie haben nicht gesagt, diese Speisegebote seien heilsnotwendig und deswegen sind sie echte Christen. Und als solch spricht Paulus sie an, aber sie sind noch schwach. Und demgegenüber dann, die in dieser Hinsicht Starken, hatten wir gesehen, die sind nicht perfekt, die brauchen auch noch Vergebung, aber die sind stark in ihrer Erkenntnis. Die haben die neue Situation verstanden. Die haben verstanden, dass Jesus sie frei gemacht hat von diesen alten Bedingungen. Und dass das mosaische Ritualgesetz jetzt an sein Ende gekommen war, dass Gott ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Sie wissen, wir gehorchen jetzt Jesus. Wir empfangen aus seiner Hand die 10 Gebote. Und wir wissen, was jetzt für uns gilt. Und in dieser neuen Freiheit können wir mit gutem Gewissen unser Fleisch essen und müssen auch nicht nachgrübeln, mit welcher Methode es gekocht worden ist. Das belastet nicht im geringsten unser Verhältnis zu unserem Schöpfer. Das war die Position der Starken. Und Paulus sagt, in der Sache habt ihr recht. Er hat sich ja selbst zu denen gezählt. Und ihr sollt das auch so leben. Aber die Frage ist nicht heilsentscheidend. Und es ist keine Sünde, wenn eure Glaubensgeschwister da noch zurückhaltend sind und noch, sagen wir mal, vegetarisch leben oder vegan. Und darum können beide Seiten Rücksicht aufeinander nehmen. Und darum können sich beide Seiten gegenseitig tragen und das auch aushalten. Und Leute, hängt dieses Thema nicht höher, als es unbedingt nötig wäre. Und wir hatten dann mehrere solcher Themen genannt, die zu den Adiaphora gehören, zu den nicht heilsentscheidenden Dingen. Und Paulus hatte deutlich gemacht, beide Seiten haben ihre Gefährdung. Wenn jemand ständig bei allem übermäßige Skrupel hat, dann sagt Paulus, das ist kein Zeichen für besondere geistliche Reife, sondern es ist eher ein Zeichen für ein schwaches, verunsichertes Gewissen. Manche Leute, die bei allem Skrupel haben, stellen das ja so dar, als ob sie besonders geistlich wären, dass sie bei allem Skrupel hätten. Aber Paulus sagt, nein, das sind die Schwachen. Und es wäre wichtig, dass sie ihr Gewissen noch stärker verankern im Wort Gottes, um gewisser zu sein in ihrem Handeln. Und die Starken, die haben auch ihre Gefährdung. Die müssen aufpassen, dass sie das Gewissen der Schwachen schonen. Und dass sie sie nicht in irgendwelche Sachen reindrängen, von denen die noch nicht überzeugt sind. Also beide Seiten tragen eine Mitverantwortung für die Einheit der Gemeinde. Und dann weist Paulus noch auf eine konkrete Gefahr hin, wodurch die Einheit getrübt, gelähmt und beschädigt werden kann. Und damit wendet er sich wieder zunächst an die Starken. Er sagt, das ist ganz wichtig, wir aber, also die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen. Und jetzt kommt's. Und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Nicht uns selbstgerecht in die Brust zu werfen. Wie der Pharisäer in Lukas 18, der gesagt hat, ach Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da, dieser Zöllner. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese Schwachen, wie diese Skrupulösen. Und Paulus sagt, lass das. Habt nicht Gefallen an euch selbst. Daher kommt ja unser Wort selbstgefällig. Die stolz waren auf ihre eigenen Erkenntnisse. Gefallen an sich selbst haben. Vor allem auf meine Gefühle zu achten. Was empfinde ich jetzt? Gefallen an mir selbst zu haben. Was tut mir gut? Wobei fühle ich mich gut? Was brauche ich jetzt? Was soll die Gemeinde mir bieten? Gefallen an sich selbst zu haben. Und das ist so ein typisch postmoderner Anspruch. Ich muss mich gut dabei fühlen. Und es ist die Verantwortung der anderen, dafür zu sorgen, dass ich mich gut dabei fühle. Und Paulus beschreibt diese Haltung in Philipper 2, Vers 21. Er sagt, sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi ist. Das Ihre suchen, an sich selbst Gefallen haben. Mit dieser Haltung trübst du die Einheit der Gemeinde und beschädigst du die Einheit der Gemeinde, sagt Paulus. Und die Folge ist oft, wer zu viel Gefallen an sich selbst findet, der findet immer genug, was ihm bei den anderen nicht gefällt. Was er an den anderen bemeckern kann, das ist leicht, da findet man immer genug. Es ist leicht, aus einer Distanz heraus Dinge zu bemängeln und zu bemeckern. Und das ist die normale Haltung derer, die Gefallen an sich selbst haben. Und da passt auf, Paulus, sagt er, dass ihr die Einheit der Gemeinde nicht trübt, dadurch, dass ihr Gefallen an euch selbst habt. Und er fragt jeden von uns, was trägst du persönlich zur Einheit und zum Zusammenhalt in der Gemeinde bei? Was trägst du bei zur Einheit deiner Gemeinde? Um wen bemühst du dich? Wem machst du die Gemeinde lieb? Wen ermutigst du, sich für die Gemeinde einzusetzen? Was ist dein Beitrag? Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt. Erstens hatten wir gesehen, die Trübung der Einheit und zweitens, der persönliche Beitrag zur Einheit. Die Trübung der Einheit geschieht durch Selbstbezogenheit. Der persönliche Beitrag zur Einheit ist die Selbstverleugnung. Sie sehen, ich habe Ihnen heute, weil wir so viele Gliederungspunkte haben, die Gliederung auch noch auf den Gottesdienstzettel geschrieben. Und ich kann Sie aber trösten, die letzten Punkte werden schneller behandelt als die ersten. Sie können also von den ersten Punkten keine Hochrechnung anstellen, wie lange die Predigt insgesamt dauert. Also zweitens, der persönliche Beitrag zur Einheit. Wenn du Jesus und seiner Gemeinde dienen willst, dann musst du die Blickrichtung genau umkehren, sagt Paulus. Nämlich weg von Gefallen an mir selbst haben, Vers 1, hin zu meinem Nächsten Gefallen. Das ist die Blickrichtung. Und um Missstände zu vermeiden, meint Paulus natürlich nicht, dass wir uns den Menschen anbiedern sollen, um uns beliebt zu machen. Das ist hier natürlich nicht gemeint. Menschengefälligkeit, Liebe, Dienerei. Genau das hat Paulus ja immer abgelehnt. Er hat beispielsweise in Galater 1, Vers 10 gesagt, versuche ich Menschen zu gefallen oder Gott? Natürlich Gott. Und in 1. Thessalonicher 2, Vers 4 nochmal, wir versuchen nicht Menschen zu gefallen, sondern Gott. Es kommt darauf an, Gott zu gefallen und nicht den Menschen, um mich bei ihnen anzubiedern. Aber hier in Römer 15 ist der Gegensatz ein anderer. Da sagt er, es kommt nicht darauf an, mir selbst zu gefallen, sondern dem anderen. Es kommt nicht darauf an, mir selbst zu gefallen, sondern dem anderen. Und das heißt, statt mir selbst zu genügen und statt mich um mich selbst rumzudrehen ständig, soll ich meinem Nächsten gefallen, der mich braucht. Darum geht's. Ich soll mich meinem Nächsten so zuwenden, dass es ihm wirklich hilft, dass es ein Segen für ihn ist. Ich soll mich meinem Nächsten so zuwenden, dass es ihm gut tut, dass ich für ihn eine Wohltat bin. Das meint Paulus hier. Und das soll mein persönlicher Beitrag zur Einheit der Gemeinde sein, dass ich dem anderen zu gefallen suche in dieser Weise. Und das, wie das praktisch geht, hatte Paulus in Vers 1 ja schon gesagt, die Gebrechen der Schwachen tragen. Tragen. Und das Wort, was dafür tragen steht, meint nicht nur einfach ertragen oder tolerieren und so aushalten und hinnehmen, sondern das Wort, das für tragen steht, das finden Sie zum Beispiel in Markus 14, Vers 13, da trägt einer einen Wasserkrug. Oder das Wort steht in Apostelgeschichte 21, Vers 35, da wird Paulus von einem Soldaten weggetragen, damit die Meute ihn nicht lyncht. Richtiges Tragen. Aktiv tragen, einer trage des anderen Last. Und so sollen wir die Gebrechen der Schwachen mittragen. Nicht einfach nur aushalten. Nicht einfach nur sagen, na ja gut, dann müsste das eben so sein. Sondern mit anpacken, mit runterfassen. Uns zuwenden, liebevoll sein. Zur Seite dem anderen stehen. Die Gebrechen der Schwachen tragen. Geduld mit ihnen haben. Auch an den Punkten, wo sie die christliche Freiheit noch nicht ganz verstanden haben. Aber dass wir sie da nicht fertig machen, dass wir sie da nicht belächeln. Dass wir an ihre Seite treten. Und dass wir ihnen aber auch noch zu mehr Glaubenserkenntnis zu helfen versuchen. Dass wir sagen, schau doch mal, Paulus macht das doch deutlich. Du darfst das doch jetzt. Hab doch keine Angst. Vertraue dem Herrn. Die Schwachen tragen, wirklich richtig tragen. Und diese Bereitschaft ist nicht optional, sagt Paulus, sondern er sagt, wir haben die Pflicht, so beginnt dieser Vers. Er sagt, wir haben die Pflicht, die Schwachen zu tragen. Wir können das nicht aussuchen. Wir können sagen, naja, wenn wir mal gut drauf sind, tragen wir sie, und wenn wir schlecht drauf sind, tragen wir sie eben nicht. Er sagt, wir haben die Pflicht, es zu tun, von Jesus her. Und das sagt er zunächst den Starken, und ab Vers 2 weitet Paulus das dann auf die ganze Gemeinde aus und sagt, jeder von uns soll seinen persönlichen Beitrag zur Einheit der Gemeinde leisten. Jeder. Jeder, indem er sich bemüht, dem Bruder, der Schwester zu gefallen, eben nicht um sich persönlich beliebt zu machen, das wäre ja nur wieder zu meinem eigenen Vorteil, sondern um dem anderen in seinem geistlichen Wachstum zu helfen. So ist das hier gemeint. Und so erklärt Paulus das ausdrücklich, zum Guten und zur Erbauung. Das heißt, ich soll dem anderen helfen, dass er im Glauben auferbaut wird, dass er stärker wird in seinem Vertrauen zu Jesus, dass er zunimmt in seiner Kenntnis des Wortes Gottes, dass er ermutigt wird, sich einzusetzen für den Bau des Reiches Gottes. Das heißt, dem anderen zu gefallen sein, zum Guten und zur Erbauung. Lasst uns das doch noch viel bewusster im Blick haben, liebe Geschwister. Bei allen Gesprächen, die wir reingehen, zum Beispiel jetzt vielleicht beim Kirchenkaffee hinterher, aber auch sonst. Welches Ziel leitet mich, wenn ich in so ein Gespräch hineingehe? Will ich mal ein bisschen klönen? Es ist ja auch legitim. Aber was ist das übergeordnete Ziel, das mich leitet, wenn ich da reingehe? Um so die neuesten Informationen abzuschöpfen, das kann ja auch ganz gut sein, ist ja auch legitim. Will ich reingehen in so ein Gespräch, möglicherweise auch um irgendwie Dampf abzulassen? Oder um mich gut zu amüsieren? Oder damit die Tasse Kaffee noch ein bisschen besser schmeckt? Oder gehe ich rein in diese Gespräche gleich nach dem beim Kirchenkaffee, um den anderen geistlich zu stärken, zu ermutigen, zum Guten und zur Erbauung? Mit welchem Ziel führen wir diese Gespräche? Und Paulus sagt, so soll es sein. Du sollst nicht dir gefallen, du sollst dem anderen gefallen. Und sollst alles tun, was dir möglich ist, um ihn zu stärken, ihn zu ermutigen, ihm zu helfen, Jesus noch besser kennenzulernen. Das ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister. Und das ist der persönliche Beitrag zur Einheit. Und an diesen Beispielen zeigt Paulus die Grundhaltung, die wir brauchen, wenn wir zur Einheit der Gemeinde beitragen wollen. Und das ist Selbstverleugnung. Das ist im Kern Selbstverleugnung, so wie der Jesus sich selbst verleugnet hat, dass wir nicht das eigene suchen, dass ich mich in die Schuhe des anderen stelle. Und dass ich erstmal versuche, die Situation des anderen aus seiner Situation zu verstehen, mich in ihn reinzudenken. Was braucht er jetzt? Welches Wort würde ihm helfen? Und so wie es Paulus von sich selbst beschreibt in 1. Korinther 9, er sagt, ich bin allen geworden. den Griechen, den Juden. Ich habe mich versucht, 1. Korinther 9, das können Sie mal ab Vers 22 zu Hause nachlesen, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ich habe mich versucht, in all diese Schuhe zu stellen, um ihnen zu helfen, um ihnen nahe zu sein. Nicht, um mich ihnen anzupassen, sondern um ihnen zu dienen. Und liebe Geschwister, das ist die Herzenshaltung, die uns prägen sollte in der Art und Weise, wie wir innerhalb der Gemeinde miteinander umgehen. Diese Grundhaltung der Selbstverleugnung, dass wir dem anderen gefallen wollen, um ihm das Gute zu geben, dass er im Glauben wachsen kann. Aber natürlich weiß Paulus auch, wie schwer uns das oftmals fällt und wie schnell wir da entmutigt sind oder ernüchtert sind oder doch wieder uns selbst gefallen. So sind wir ja, dass wir uns dann doch wieder schnell auf uns selbst zurückziehen. Das steckt ja in uns drin. Und darum wendet Paulus dann im dritten Schritt unseren Blick umgehend auf den Herrn Jesus. Vers 1, von uns selbst, weg zum Nächsten in Vers 2 und zum Herrn Jesus in Vers 3. Und das ist das dritte, der Garant der Einheit. Da sagt er, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht. Und dann kommt dieses Zitat aus Psalm 69. Die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Das wird dem Herrn Jesus hier gewissermaßen in den Mund gelegt. Das macht seine Haltung deutlich. Und Paulus zeigt, schau mal, Selbsthingabe ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Wir sollen uns nicht selbst gefallen. Auch der Herr Jesus hat sich nicht selbst gefallen. Sieh doch deinen Herrn an. Obwohl er doch Gott ist, hat er nicht auf seine eigene Ehre geachtet. Hat er nicht auf seine eigene Unversehrtheit geachtet, sondern er ist diesen grauenvollen Leidensweg gegangen, hat ihn auf sich genommen. Für dich. Und als Beleg bringt Paulus dann dieses Zitat aus Psalm 69, Vers 10. Und dieser Psalm wird im Neuen Testament oft benutzt, um den Opfertod Jesu zu erklären. Das war eine Situation aus dem Leben Davids und darin lag eine Vorschattung des Weges Jesu. Und da macht Paulus daran deutlich, Jesus wollte nicht sich selbst gefallen, sondern er wollte dem Vater im Himmel Ehre machen. Er wollte seine Ehre groß machen. Und deswegen heißt es hier aus der Sicht Jesu, die Schmähung derer, die dich, Gott, den Vater schmähen, sind auf mich gefallen. Er wollte die Ehre des Vaters groß machen. Und deswegen hat Jesus alle Sünde, die ja Gottes Ehre angreift, am Kreuz gesühnt. So ist das hier gemeint. Jesus ist am Kreuz gestorben, um alle Schmähungen zu tilgen, die ja den Vater im Himmel und seine Ehre angreifen. Und Jesus hat es auf sich genommen, um des Vaters willen. Und wissen Sie, welcher Satz in Psalm 69 unmittelbar vor diesem hier zitierten Satz steht? Da steht dieser berühmte Satz, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Das heißt, Jesus hat geeifert um die Ehre des Vaters im Himmel. Und deswegen hat er nicht an sich selbst gefallen gehabt, sondern er war bereit, am Kreuz zu sterben, um alle Sünde zu tilgen und zu sühnen, die die Ehre des Vaters geschmälert und beschmutzt hat. Und das ist das Faszinierende, damit hat Jesus zugleich alles getan, um uns zu gefallen, um uns zu dienen. Er hat nicht nur auf das eigene Gefallen verzichtet, um dem Vater zu gefallen, sondern er hat auf das eigene Gefallen verzichtet, um dir und mir zu gefallen. Weil das doch für uns die einzige Chance war, gerettet zu werden. Denn nur so, weil Jesus für die Schuld starb, kann doch der Vater, Gott im Himmel, gleichzeitig heilig bleiben und gerecht bleiben und uns Sünder trotzdem begnadigen und uns nicht in die Hölle schicken müssen. Jetzt kann der Vater uns vergeben und er kann trotzdem heilig bleiben, weil Jesus stellvertretend die Strafe auf sich genommen hat. Was ist das für eine großartige göttliche Logik? Der Jesus hat doch gesagt in Markus 10, Vers 45, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu opfern als eine Erlösung für viele. Jesus hat nicht an sich selbst gefallen gehabt. Er wollte dem Vater gefallen und seine Ehre verteidigen. Und dabei wollte er auch uns gefallen, um uns zu retten, dass wir nicht verdammt werden müssen für unsere Schuld. Das ist Jesus, das ist unser Herr. Und wenn wir solch einen Herrn haben, sagt Paulus, Leute, ein Herr, der uns so gedient hat, wie können wir dann miteinander so umgehen, dass jeder nur sich selbst gefallen will? Gerade im Licht dessen, was Jesus getan hat, ist das nochmal im Grunde genommen unmöglicher. Und das ist genau die gleiche Logik, die Paulus schon in Philipper 2 entfaltet hat. Da sagt er ja am Anfang von Kapitel 2, dass wir in Rücksicht miteinander umgehen sollen und einer den anderen höher achten soll als sich selbst. Und wissen Sie, wohin er das dann überleitet? In diesem berühmten Christus-Hymnus. Da sagt er in Philipper 2, Vers 5, seid so unter euch gesinnt, in Demut, einer den anderen höher achtend, wie auch Christus war. Er, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hat es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein. Sondern er hat sich selbst entäußert bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Er hat alles aufgegeben und darum hat Gott ihn auch erhöht. Er hat sich nicht selbst gefallen wollen, sondern er wollte euch dienen und er wollte dem Vater die Ehre bereiten. Und ihr Lieben, schaut euch diesen Herrn an. Er ist der Garant unserer Einheit. Und er hat überhaupt erst durch seinen Kreuzestod möglich gemacht, dass wir in diese persönliche Beziehung zwischen ihm und dem Vater reinkommen konnten. Das macht ja Johannes 17 auch so gut deutlich. Jesus sagt, Vater, die Beziehung zwischen dir und mir. Und da will ich die mit reinnehmen, die durch den Glauben zu mir kommen. Was für eine Ehre für uns. Er ist der Garant der Einheit. Und dadurch, dass Jesus uns zu sich gezogen hat, dadurch konnte doch die Einheit unter uns überhaupt erst zustande kommen. Wir alle würden als Christen doch nicht zusammengehören, wenn wir nicht zu Jesus gehören würden. Und wenn nicht Jesus uns in die göttliche Familie hineingenommen hätte durch seine Erlösung. Das ist also die dritte Entdeckung. So wie Vers 1 die Trübung der Einheit zeigt und Vers 2 den persönlichen Beitrag zur Einheit zeigt, stellt uns Vers 3 den Garanten der Einheit vor Augen. Jesus in seiner Selbsthingabe für uns. Aber wie können wir diese Einheit nun praktisch umsetzen? Und das erklärt Paulus im nächsten Vers. Viertens der Schlüssel zur Einheit und das ist die Bibel. Da sagt er, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Also Paulus hat gerade Psalm 69 zitiert und jetzt kommt er plötzlich auf die Bibel zu sprechen und sagt, das ist auch für uns geschrieben worden. Und manche Ausleger sagen, naja, da hat Paulus jetzt dieses alttestamentliche Zitat gehabt und das hat er gleich genutzt, um nochmal so einen kleinen Exkurs einzubauen über die Bedeutung der Bibel. Das ist aber eher so ein Seitengedanke. Ich denke, nein, das ist kein Seitengedanke. Es gehört genau zu diesem Argument dazu. Paulus nimmt das Bibelzitat zum Anlass, um uns zu zeigen, Leute, alles, was Gott auch schon zuvor an schriftlicher Offenbarung gegeben hat im Alten Testament, ist für uns wertvoll. Und dann sagt er, pass mal auf, was die Schrift bewirkt. Sie bewirkt noch viel mehr, aber das bewirkt sie auch. Ausharren und Trost. Er sagt, durch die Schrift haben wir Ausharren und Trost. Die Bibel ermutigt uns mit den ganzen Verheißungen, dass wir ausharren, dass wir dranbleiben, dass wir Trost haben. Und was bewirken Ausharren und Trost? Hoffnung. Und Hoffnung meint im Römerbrief immer die große Perspektive. Er schenkt dir das ewige Leben. Es gibt eine Zukunft. Gott bringt dich ans Ziel. Diese eschatologische, große, ewige Perspektive. Also langer Atem, langer Atem. Sie haben verstanden, die Schrift bewirkt Ausharren und Trost bewirkt Hoffnung, Hoffnung bedeutet langer Atem. Ja, was hat das mit der Einheit der Gemeinde Jesu zu tun? Ist doch klar. Wer diesen Lebensstil leben will, wer der Einheit der Gemeinde dienen will, trotz aller Nackenschläge, die damit verbunden sind, trotz aller Knüppel, die ihm auch immer mal wieder von Zeit zu Zeit zwischen die Beine geworfen werden, trotz aller Mühsal, die auch damit verbunden ist, um die Einheit der Gemeinde zu ringen, wer das durchhalten will, der braucht die Schrift und das Ausharren und den Trost und die Hoffnung, weil er nur so den langen Atem hat. Die Schrift macht es möglich mit ihrer großen Verheißung. Und sie sagt, und es lohnt sich. Und der Herr kommt zum Ziel. Und er macht am Ende alles gut. Und darum kannst du immer wieder anfangen und dich immer wieder bemühen. Und du musst nie, wie wir sagen, in den Sack hauen und sagen, es lohnt sich ja doch nicht. Und es ist ja so frustrierend und zermürbend. Nein, nein, der Herr gibt dir Trost und Ausharren und Hoffnung, weil er dir die Schrift gibt. Und so darfst du dranbleiben und durchhalten im Dienst für die Einheit seiner Gemeinde. Und dann nennt Paulus einen letzten Dienst, den die Schrift uns noch weist. Und das ist Vers 5. Was bewirkt nämlich der Gott des Ausharrens und des Trostes? Und haben Sie gemerkt? Haben Sie gemerkt, wie eng Paulus die Schriften und Gott aneinander rückt? Ausharren und Trost durch die Schriften, sagt er in Vers 4. Und Ausharren und Trost durch Gott, sagt er in Vers 5. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Gott wirkt durch die Schriften, sagt Paulus damit. Gott identifiziert sich mit seinem Wort in der Bibel. Gott wirkt durch die Schriften. Und was wirkt er dadurch? Vers 5. Er gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein. Wissen Sie, was da wörtlich steht? Er gebe euch dasselbe zu denken. Er gebe euch untereinander dasselbe zu denken. Und das ist fünftens die Substanz der Einheit. Dasselbe zu denken gemäß Jesus Christus, wie es Jesus entspricht. Also man könnte das frei so übersetzen. Gott gebe euch dasselbe zu denken im Hinblick auf die zentralen Wahrheiten und Grundlagen, die uns Gott offenbart hat über Jesus. Das ist hier eigentlich gemeint. Das bewirkt die Bibel. Gott gebe euch dasselbe zu denken, also die gemeinsame Überzeugung zu haben, im Hinblick auf die zentralen Wahrheiten und Grundlagen, die uns Gott offenbart hat, vor allem über Jesus. Und sehen Sie, wie genial das ist. Die Substanz der Einheit wird uns durch die Heilige Schrift geschenkt. Die Substanz der Einheit ist die klar offenbarte Wahrheit über Jesus und das Evangelium. Das ist die Substanz der Einheit. Und diese Substanz der Einheit bekommen wir durch die Schrift. Und es ist kein Zufall, dass Paulus in Vers 6 dann nochmal ganz stark die Gottheit Jesu betont. Den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Damit markiert Paulus nochmal diese exklusive Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn und unterstreicht die Gottheit Jesu. Auch das gehört zur Substanz der Einheit. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Retter, er genügt völlig, um uns zu Gottes Kindern zu machen und unsere Schuld zu vergeben. Und jetzt am Ende sehen Sie den Unterschied zu Vers 14, zu Kapitel 14. In Kapitel 14 hatte Paulus ja gezeigt, Leute, es gibt Nebenfragen, da müsst ihr nicht unbedingt dasselbe denken. Über die Speisegebote, über die Feiertage, da könnt ihr euch gegenseitig tragen, aber da müsst ihr nicht unbedingt dasselbe denken. Aber hier im Vers 5, im Blick auf das, was Jesus entspricht, da müsst ihr dasselbe denken. Da müsst ihr eine eindeutige gemeinsame Linie haben, so wie er sie euch in seinem Wort offenbart hat. Und ihr müsst dasselbe denken, nicht weil es irgendwo ein zentrales Lehramt gibt, was festlegt, was ihr denken müsst, sondern ihr müsst deshalb dasselbe denken, weil ihr gemeinsam überzeugt worden seid von der Klarheit der Heiligen Schrift. Das war die reformatorische Entdeckung, weil ihr gemeinsam überzeugt seid von der Klarheit der Heiligen Schrift und nicht, weil irgendein kirchliches Lehramt oder ein Priester euch das sagt. Und wissen Sie, darum kann es zwischen evangelisch und katholisch auch niemals eine echte Einheit geben. Weil wir nicht dasselbe denken im Hinblick auf Jesus. Weil der Gegensatz den Kern des Evangeliums betrifft. Das ist das Problem. Wer das Evangelium ernst nimmt und wer die katholischen Dogmen ernst nimmt, der sieht, dass sie im Zentrum, dass sie bei Jesus hart aufeinanderprallen. Der sieht, dass es bei Jesus diesen krassen Gegensatz gibt, der sich zuspitzt in der Frage, wie wird man Christ? Darum geht's. Es geht nicht um irgendwelche Nebenpunkte. Es geht bei evangelisch-katholisch um die Frage, wie werde ich Christ? Wie komme ich in den Himmel? Wie bekriege ich meine Sünden vergeben? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Darum geht es und um nichts sonst im Kern. Und es ist alles zugespitzt auf die eine Frage, genügt Jesus zur Rettung oder genügt Jesus nicht? Das ist die Frage, um die es letztlich geht. Reicht Jesus allein aus? Oder brauche ich zusätzlich zum Vertrauen auf Jesus noch das kirchliche Vermittlungssystem? Brauche ich die Eucharistie? Brauche ich möglicherweise die guten Werke? Brauche ich eine Unterstützung durch den Ablass? Brauche ich irgendwelche stellvertretenden Fürbitten? Brauche ich das oder brauche ich es nicht? Das ist die Kernfrage, um die es geht. Und die gesamte katholische Abwehr der Reformation hat sich immer wieder auf diese Frage konzentriert und gesagt, nein, es reicht nicht allein auf Jesus zu vertrauen. Es reicht nicht. Man kann allgemein über den Glauben an Jesus reden, aber Sie werden nie sehen, dass es heißt Jesus allein. Und es gilt immer noch, was das Konzil zu Trient 1545 formuliert hat, wo es heißt, Zitat, wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünden vergibt. Oder dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei ausgeschlossen. Also, wer darauf vertraut, dass allein Jesus genügt und allein der Glaube an ihn mich rettet für Zeit und Ewigkeit, wer das behauptet, der ist ausgeschlossen von der offiziellen katholischen Dogmatik bis heute. Und deswegen hat Helmut Frey recht, der Betheler Theologe, wenn er sagt, im Katholizismus nimmt Jesus eine andere Stellung ein als in der Bibel. Offiziell steht er zwar in der Mitte, aber weil die Bedeutung seines Kreuzestodes nicht in der Tiefe erkannt wird, die Einmaligkeit und Abgeschlossenheit seines Erlösungswerkes, Darum wird Jesus selbst durch Zwischeninstanzen in den Herzen der Menschen aus der Mitte gedrängt. Durch die Kirche, die sein Werk auf Erden fortführt. Durch den Papst, der seine Person auf Erden vertritt. Durch Maria, die ihn im Himmel umstimmt. Durch Heilige, die als kleine Schutzgötter geduldet werden, ihre Verdienste. Und durch die Handlungen der Priester, die uns Beistand leisten. Jesu Hoheit und Jesu Liebe werden verdunkelt. Und das ist der Kernpunkt, um den es geht. Genügt Jesus zum Heil oder genügt er nicht? Und wir müssen sehr deutlich unterscheiden, es geht nicht darum, wie einzelne Menschen glauben. Ich bin überzeugt, dass innerhalb der römischen katholischen Institution Menschen da sind, die allein sich auf Jesus verlassen und allein an ihm hängen. Aber dann haben sie, auch wenn sie es möglicherweise noch nicht wissen, aufgehört, katholisch zu glauben. Denn wer katholisch glaubt, muss glauben, was das Trienter Konzil sagt. Und muss glauben, dass Jesus eben nicht genügt. Und darum ist das die Substanz für die Einheit der Gemeinde, sagt Paulus, dass wir untereinander eines Sinnes sind, dass wir dasselbe denken im Hinblick darauf, was Jesus gemäß ist, dass er alleine der Retter ist, so wie es ein klares Wort uns lehrt. Ihr Lieben, wir kommen auf die Zielgerade und wir stellen fest, wie viel Mühe hat sich Paulus gegeben, diese geheimnisvolle Einheit der Gemeinde zu erklären und wie viel Mühe hat er uns damit auch gemacht heute Morgen. Aber Gott will, dass wir das wissen, weil es so wichtig ist. Sonst hätte er uns das nicht offenbart. Und so lasst uns das festhalten. Die Einheit der Gemeinde als Gabe zunächst mal, aber auch als Aufgabe. Und wir haben gesehen, wie diese Einheit getrübt wird durch unsere Selbstbezogenheit. Dass wir immer diese Tendenz haben, uns selbst gefallen zu wollen und unsere eigenen Wünsche erfüllt bekommen zu wollen. Und dann hat Paulus zweitens gezeigt, was der persönliche Beitrag ist, den du und ich zur Einheit der Gemeinde leisten können. Nämlich durch diese Selbstverleugnung, dass wir nicht uns selbst gefallen wollen, sondern dem anderen gefallen wollen, ihm dienen wollen. Und dann kommen wir immer wieder an unsere Grenzen und merken das. Und da ist es gut, drittens, dass Jesus der Garant der Einheit ist. Jesus in seiner vollkommenen Selbsthingabe für uns, der alles geschenkt hat. Und er hat uns dann auch sein Wort gegeben, die Bibel. Und die Bibel ist der Schlüssel zur Einheit. Sie gibt uns die lange Perspektive, die große Zielbestimmung und Hoffnung, dass wir den langen Atem haben, dran zu bleiben, auszuhalten. Und wenn wir manchmal unterwegs enttäuscht sind, wenn wir manchmal versucht sind, uns zurückzuziehen, die Bibel gibt uns die lange Perspektive, den Trost aus der Ewigkeit. Aber die Bibel offenbart uns auch das Fünfte, nämlich die Substanz der Einheit. Die eindeutige Lehre, die uns nicht von irgendeinem Lehramt oder einem theologischen System vorgegeben wird, sondern die Klarheit der Schrift, mit der Gott selbst uns überzeugt, dass Jesus der einzige Retter ist und dass sein Opfertod am Kreuz genügt. Und am Ende, ihr Lieben, warum ist das so wichtig? Wofür brauchen wir diese Einheit? Wozu soll diese Einheit letztlich dienen? Das Ziel der Einheit, das ist das Sechste. Damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Das ist das Ziel der Einheit. Verstehen Sie, die Einheit der Gemeinde Jesu ist kein Selbstzweck. Die Einheit der Gemeinde ist nicht in erster Linie dazu da, dass wir in der Welt einen guten Eindruck machen. Sondern das eigentliche Ziel der Einheit der Gemeinde, und Paulus schreibt da im Griechischen ein dickes Damit, warum? Damit ihr einmütig mit einem Mund Gott lobt. Das heißt, einmütig mit einer gemeinsamen inneren Überzeugung, und dann aber auch, die sich ausdrückt in den äußeren Worten, dass ihr mit einer Stimme sprecht, dass ihr gemeinsam vor dem Herrn steht und ihn als seine Gemeinde lobt. Das ist das eigentliche Ziel, das ist die Bestimmung, das ist der Sinn der Einheit der Gemeinde. Es geht bei der Einheit der Gemeinde nicht darum, dass wir uns ein bisschen wohler fühlen und dass die Kuscheltemperatur etwas höher wird. Ist ja auch gut, wenn das geschieht, aber das ist nicht das Ziel. Sondern das Ziel der Einheit der Gemeinde ist Vers 6, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Und ihr Lieben, das ist die größte Ehre, die es gibt. Wir als Gemeinde, wir sind nicht für uns da. Wir sind nicht für uns da, so sehr wir einander helfen und beistehen wollen. Aber wir sind in erster Linie für ihn da, um unseren Herrn und Erlöser zu loben, der sich mit solcher totaler Hingabe um uns kümmert und für uns sorgt und uns trägt und uns bewahrt. Und wie groß ist unsere Verantwortung? Und wie groß, ihr Lieben, ist unsere Verantwortung auch im Hinblick darauf, wie wir uns untereinander verhalten? Und wir wollen immer fragen, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie wir einander dienen oder nicht dienen, fördert es das gemeinsame Lob unseres Herrn oder behindert und betrübt und dämpft es, das gemeinsame Lob unseres Herrn? Ihr Lieben, lasst uns das immer fragen. Denn das ist unsere Würde als Gemeinde. Das ist unsere Bestimmung als Gemeinde. Aber das ist auch unsere tiefe, tiefe Freude als Gemeinde. Dass wir Schulter an Schulter vor dem Herrn stehen und dass wir zu seiner Ehre lobend singen, O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Du liebtest die Welt, nahmst der Sünder dich an. Dein Sohn hat sein Leben zum Opfer geweiht. Der Himmel steht offen zur ewigen Freude. Preist den Herrn, preist den Herrn. Erde, hör diesen Schall. Preist den Herrn. Völker, freuet euch all. O, kommt zu dem Vater, in Jesus wir nahen. Und gebt ihm die Ehre, der Großes getan. Lasst uns so wirklich Schulter an Schulter stehen und den Herrn loben und für ihn da sein als seine Gemeinde. Das ist die größte Freude, die es geben kann. Lieber Vater im Himmel, wir loben und preisen deinen Namen und wir danken dir, dass du uns als Gemeinde so zusammengestellt hast. Und wir danken dir, dass du uns deinen geliebten Sohn Jesus Christus geschenkt hast. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du der Garant der Einheit geworden bist und dass du diesen grauenvollen Opfertod mit allem, was dazugehörte, wirklich auf dich genommen hast. Und dass du uns mit einer Hingabe geliebt hast und bis heute liebst, die wir nicht fassen können und für die wir dir nur danken können. Und wir wollen auch dich anbeten und dir alle Ehre geben. Du lieber, guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Musik.